Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Haider.
Ich bin Alexander Klar.
Der Direktor der Hamburger Kunsthalle. Lieber Alexander, vor einer Woche hatte ich mir gewünscht, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe es mir aufgeschrieben, irgendwas mit Vater und Sohn.
Du hast
tatsächlich...
Ich habe übererfüllt.
Weil, also ich würde jetzt, was hast du mitgebracht? Du hast mitgebracht, ist es ein Kupferstich?
Ja.
Ein Kupfer, also ein Kupferstich und auf diesem Kupferstich...
Es ist eine Radierung, aber... Eine Abart davon, ja, genau.
Okay, also eine Radierung, also mit anderen Worten, jeder weiß jetzt, dass es also schwarz-weiß ist oder grau-weiß, ein Hochformat. Und man sieht, wahrscheinlich ist es der Gottvater, ne? So ein bisschen, das wirkt so irgendwie so, oder weiß es gar nicht, ich behaupte es einfach. Und also
schreib
man sieht.
Mal ganz sachlich, damit du dich nicht.
Okay, danke für diesen Tipp. Also, man sieht auf einem Sockel, auf einem Podest sitzen einen nackten Mann, sehr muskulös mit gigantischen Oberschenkeln, Unterschenkeln, Füßen, Oberarmen. Dieser Mann thront auf diesem Podest und streckt den linken Arm so nach oben und den rechten so nach unten und er hält dabei fest Schlangen. Um ihn herum winden sich irgendwelche Schlangen und der Kopf ist auch so ein bisschen so geneigt, sodass man denkt, da ist eine Kampfsituation. Und neben ihm, links und rechts, das sind dann ja wahrscheinlich seine Söhne, wegen Vater und Sohn, was ich mir gewünscht hätte. Also zwei Jungen, ebenfalls nackt, von der Statur her dem Vater nicht unähnlich, nur eben kleiner und jünger. Und der eine Junge versucht da der einen Schlange, dem Kopf der Schlange zuzuhalten. Und die Schlange umwickelt ihn aber auch so, als ob er da auch kämpft. Der andere Junge scheint sich zu Teilen von der Schlange befreit zu haben. Er hat nur noch rechts und links von seinem Arm so eine Schlange und hebt den Zeigefinger der linken Hand so, Papa, irgendwie hilf mir oder so. Ja, es ist ein wildes Bild und im Hintergrund ist irgendwie so, ja, so baut sich was auf, wie so ein Sturm sich aufbaut oder irgend sowas. Also, ja, das vielleicht. Und das Ganze ist ein Denkmal. Also es ist nicht so, dass es irgendwie in Bewegung ist, sondern es sieht aus wie so eine Statue letztendlich. Was ist denn das schon wieder Schönes, was du mir da mitgebracht hast?
Findest du schön? Das ist doch schon mal ein...
Ja, schön, ja. Naja, also es ist, du hast es mir mitgebracht, sagen wir mal so.
Okay, das sind immer die besten Voraussetzungen. Also genau, Auftrag war Vater und Sohn und ich habe overdelivered, ich habe Vater und Söhne geboten. Das ist immer gar nicht so einfach. Das Lustige ist, du denkst ja ganz andere Dinge, als die Kunst herzugeben bereit ist. Das Lustige ist ja auch, das ist immer schön, wenn zwischen uns beiden eine Art journalistischer Impetus, der eigentlich präzise möchte, was er verlangt oder erwartet. Und dann gibt es immer was Nebulöses oder fast, der Treffer ist immer nie vollkommen, ne?
Das nehme ich jetzt mal. Naja, aber ich finde ja, es ist ja gar nicht so präzise. Vater und Sohn ist ja mehr so, ja, da kann man sich ja alles und nichts drunter vorstellen. Da könnte auch der Sohn sein, der seinen Vater malt, oder der Vater, der seinen Sohn malt, oder irgend sowas.
Ach, guck mal, also, so weit bin ich gar nicht gegangen. Ich hätte mehrere Söhne, die ihre Väter malen. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das ist sehr gut. Guck mal, das, falls du nochmal um die Ecke denken, ist manchmal dann doch nicht mein. Genau. Also, sehr richtig, wir haben hier eine Radierung vor uns, eine sehr schöne Wiedergabe mit ein paar fantastischen Tricks. Und was du vor dir hast, ist eine der berühmtesten Skulpturengruppen der Weltgeschichte. Ein Vater mit seinen zwei Söhnen, genannt Laokoon. Für alle, die in der griechischen Mythologie nicht sofort die richtige Story im Kopf haben, Laokoon, das ist einer der Priester der Trojaner und der hat die Sache mit dem Pferd durchschaut. Der sah, die Griechen bekanntermaßen waren nach 10-jährigem Kampf, haben sie ihre Schiffe abgezogen, sind davongefahren und da, wo das griechische Heerlager war, stand ein riesiges Pferd bereit zur Opferung. Das haben sie hinter sich hergelassen und die Trojaner dachten, aha, interessant, da haben die Griechen jetzt einfach beschlossen, sie gehen und haben, um nicht ganz glanzlos zu gehen, ein riesiges Pferd gemacht als Opfer an die Götter. Das muss jetzt natürlich auf den Marktplatz gebracht werden. Und der Laokoon, der war Skeptiker und durchschaute, dass da irgendwas dahinter ist. Er hat wohl auch seinen Speer gegen das Pferd geworfen. Und daraufhin schickte die Athene, die ja bekanntermaßen auf den Seiten, auf der Seite der Griechen waren, der Achaia, schickte sie zwei Schlangen. Und die hat diese beiden Schlangen, es sind zwei, haben nicht nur den armen Laokoon erwürgt, sondern auch noch gleich seine Söhne, damit sozusagen seine Sippe, seine Familie ausgelöscht. Also so rachsüchtig war die Athene, so rachsüchtig waren die griechischen Götter. Und die Trojaner nahmen das als Zeichen dafür, dass sie tatsächlich aufgefordert seien, dieses Pferd in ihre Stadtmauern zu schieben, weil die Götter, sie wussten nicht, welche parteiische Götter dahinter stand, den armen Laokoon so geschlagen haben. Und um es noch ein bisschen weiterzutreiben, diese Skulptur ist eine der weltberühmtesten Skulpturen. Warum, können wir später noch mal ein bisschen. Und diese Radierung hier ist Ausdruck der Weltberühmtheit dieser Skulptur. Die wurde 1506 gefunden in Rom, steht heute in den Vatikanischen Museen. Ist wahrscheinlich geschaffen irgendwo so eher auf der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus, also eine römische oder zu römischen Zeiten geschaffene Skulptur, und hat eine riesige Wirkung entfaltet, denn tatsächlich ist es so, der Laokoon, den gibt es in der griechischen Mythologie auch als schlicht jemanden, der nichts mit dem Trojanischen Krieg zu tun hat, sondern der, ich glaube, der hat mit einer Priesterin zwei Söhne gezeugt und daraufhin haben die Götter die beiden Söhne gestraft. Das ist eigentlich viel logischer als die trojanische Geschichte, die uns hinterlassen wurde. Aber diese Skulptur hat die trojanische Geschichte zum Inhalt und ist weltberühmt geworden.
Das heißt, wenn man jetzt so wie ich das nicht gleich erkennt, erkennt der geneigte Zuhörer, ja, Lücken.
Du hast aber so
Lücken in der Allgemeinbildung.
Naja, aber du hast so beschrieben, dass, glaube ich, alle, die das Werk schon mal vor sich gesehen haben, es sofort, weil dieser ausgestreckte Arm, den du sofort als wesentliches Merkmal, diese Figur, diese Skulptur, also wir reden jetzt die ganze Zeit von der Skulptur, in Wirklichkeit haben wir ein Blatt vor, nicht mal ein besonders großes, dieses Blatt ist 23 Zentimeter hoch und 16 Zentimeter breit.
Aber es ist abgemalt, also du hast ja gesagt, also er hat diese Skulptur einfach abgemalt.
Nein, nicht einfach, Nein. Das ist noch viel toller. Er ist ein bisschen, du siehst es an der Plinthe, an ihrem Pedestal, er ist in die Seite gegangen. Normalerweise kriegen wir, also Fotografen heute fotografieren diese Skulptur immer von vorne. Wenn du nach Wikipedia gehst, wirst du auf die Skulptur von vorne. Dieser Stecher, François Perrier, ich hatte den Künstler noch nicht genannt, der Künstler hat sich der Sache von der Seite einem ungewöhnlichen Blickwinkel genähert, indem man den Sohn zu rechts des Laokoon gar nicht so recht erkennen kann, weil der wird fast zu einer Schlange. Aber dafür kommt der fantastische Brustkorb Laokoons raus. Also dieses Werk ist auch deswegen gerühmt, weil es eine Studie in Muskel und Körperlichkeit ist. Sowohl der Laokoon selber als auch die Söhne, das ist unglaublich, wie die ihre letzten Kräfte aufwenden, um gegen diese Schlangen anzukämpfen. Genau, und du hast die wichtigen Dinge beschrieben, nämlich dieser lange Griff nach oben, der durch den ganzen Körper bis nach unten führt und der dann eben diese Macht der Schlangen noch viel deutlicher macht.
Stimmt, man könnte an diesem, wenn man jetzt Orthopäde wäre, könnte man wahrscheinlich an diesem Bild irgendwie jede einzelne Muskelgruppe benennen. Was ich mich immer frage: Natürlich haben die Menschen damals nicht so ausgesehen, ne? Also, aber wenn man sich
nicht
anguckt.
Mehr als wir zumindest.
Genau, also ich meine, es gibt auch heute so Ralf Möller-mäßig oder Arnold Schwarzenegger, aber trotzdem sind auf diesen Bildern, auf diesen Statuen, sehen die immer alle so aus. Warum? Weil das so ein Inbegriff der Macht war. Diese körperliche Stärke ist sozusagen, steht dann für die Macht, die sie ausstrahlen oder was? Warum werden die immer so überzeichnet am Ende? Und ja, auch riesengroß. Ich meine, der Mensch ist da jetzt irgendwie gefühlt, sieht aus, ob er 3 Meter groß ist.
Ja, ja, es ist auch eine sehr große Skulptur. Ich kenne ihre Maße nicht, aber es ist lebensgroß, wenn nicht größer. Naja, ich weiß gar nicht, also tatsächlich müssen wir uns die Antike hier vorstellen als einen Zeitraum, in dem der Körper noch eine größere Rolle gespielt hat, denn man war mehr von ihm abhängig. Also heute können wir, erstens können wir unseren Körper manipulieren, wir können ihm mit ganz viel Medizin aufhelfen und wir haben wahnsinnig viel technisches Gerät, was die Reichweite des Körpers unglaublich vervielfacht. Damals treffen zwei Paradigmen aufeinander, nämlich das ist der schöne Satz im Lateinischen, mens sana in corpore sano. Der gesunde Geist wohnt in einem gesunden Körper, ist aber mehr als Anspruch gemeint. Also ideal ist, wenn man einen gesunden Geist und einen gesunden Körper in einem Menschen vereint. Also man sollte nicht nur schön, sondern auch noch schlau sein, wäre die Weiterführung. Und damals war man mehr davon abhängig. Daher kommt dieser Körperkult. Wir sind auch in Griechenland, da ist natürlich jetzt auch so, ist wärmer, man trägt halt öfter mal auch die Toga so, dass die Hälfte des Körpers sichtbar ist. Natürlich gab es damals auch fettleibige Menschen und wahrscheinlich war es auch wie heute so, wenn du älter wurdest und die Möglichkeiten hattest, fett zu werden, dann wurdest du das und das war so ein auch so ein buddhistischer Machtanspruch, nein, nicht buddhistisch, also so ein körperlicher Machtanspruch. Ich dachte gerade an den dicken Buddha, der auch, glaube ich, irgendwas ausstrahlt. Also der Körper hat eine größere Rolle gespielt, daher auch diese Verehrung des voll ausgereiften, muskulösen Körpers.
Was ist das im Hintergrund? Also im Hintergrund ist ja sowas wie, was ich so als Wirbel bezeichnet habe, oder als Sturm. Und wenn man so genau hinguckt, wenn ich so genau hingucke, so ich sehe was du nicht siehst, sieht man da in der Mitte so links oben so eine Figur, die auch wie der Sohn den Arm hebt und den Finger ausstreckt. Da ist irgendwie so geisthaft oder so seelenmäßig, da ist irgendwas drin. Ne? Ist das sozusagen, sind das schon die Seelen, die da verschwinden, oder ist es das Grauen, das kommt, oder was mahnt? Siehst du das da, was ich meine?
Nee, oder ich glaube, mehr als ich sehe.
Krass, ich sehe was Hügel du nicht siehst.
Dahinter. Also ich sehe so eine Art, so eine Erdwand, Erde, nicht Fels, weil ich oben so ein bisschen Grünzeug, also ich sehe was ein Gebüsch sein könnte, aber vielleicht.
Aber siehst du nicht da drin, geh ein bisschen weiter weg. Siehst du nicht, also sozusagen, wenn du wir nehmen mal den Finger von dem Jungen, den er ausstreckt.
Ja.
Und wenn du den jetzt gerade hochgehst, hoch. Siehst du da, wie dann plötzlich sowas anfängt, was wie so ein Mensch aussieht?
Ja, aber vielleicht als Wurzel gemeint ist, warte mal, ich muss mal ein bisschen näher rangehen.
Ja, das kann, aber das ist doch, das hat doch ein Gesicht, da ist doch ein, das ist ja interessant, das haben wir noch nie gehabt, dass ich etwas sehe, was du nicht siehst.
Ich sehe.
Sowas kann ja passieren, das ist ja, es gibt immer so Tests, dass man, wenn sie das und das jetzt sehen, sind sie besonders intelligent oder nicht intelligent, das weiß ich jetzt nicht. Aber interessant, ich finde das so eindeutig.
Okay.
Siehst du das nicht? Wie das
oben am oberen, guck mal, am oberen linken Bildrand.
Genau.
Wir haben ja tatsächlich mal was gefunden, was alle unsere Wissenschaftler nicht gesehen haben, nämlich in einer Rembrandt-Radierung haben wir ja ein Liebespaar in einem Gebüsch entdeckt, das so. Der Spezialist auch noch nie gesehen hatte. Ich sehe es noch nicht, aber ich schaue.
Aber du siehst ja ganz oben, also das Bild ist ja geteilt, ne? Also links ist es so ein bisschen schraffiert und rechts ist es ja so hell. Und ganz oben ist ja auch irgendwie so ein, irgendwas da, sieht aus wie so ein Vogel, kann auch eine Wurzel sein.
Ich sehe das als Wurzel und als.
Genau.
Als
Pflanze. Aber links daneben, siehst du das nicht? Links daneben, da geht doch sowas, das musst du sehen. Kann das auch wie ein Ast aussehen, aber siehst du nicht, wie die Hand nach oben geht und wie das so eine Gesichtsform hat, so katzenhaft?
Ich sehe.
Oh Gott.
Nein.
Aber, so sehe nur ich das.
Im Profil oder von vorne?
Von vorn.
Wo wären die Augen?
Die Augen, die Augen sind ja in dem Gesicht. Aber das ist ja, vielleicht liegt es daran, ich war gestern beim Augenarzt, vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt noch
du
besser sehe.
Mehr als du sehen könntest, das wäre.
Aber dass du das nicht, das kann nicht sein, dass du das nicht siehst. Ich würde sagen, das ist sozusagen ein Zitat des Jungen. Das
ist der Junge. Ach, guck mal, warte mal. Und dann wäre das, was ich als Wurzel bezeichne, eher so eine Art Nase? Nein.
Kleiner. Ja, nein, das ist der Arm, was du als Wurzel bezeichnest. Es hat so was Skelettartiges, so als ob wie etwas, was nach oben fliegt. Das kann nicht sein, dass du das nicht erkennst. Das habe ich noch. Ich will mich da nicht. Aber ist das auch nicht beschrieben in den Sachen, die ihr. Nee, habt ihr nicht.
Nee. Zu dem Werk gibt es überhaupt wenig Beschreibung. Das ist, es ist eins von vielen. Ich glaube, aus sogar einer Gruppe von Werken. Also insofern, es ist ganz interessant, weil wir sammeln natürlich auch kunsthistorische Zeugnisse der Verehrung für bestimmte Sachen. Und davon ist, dass die Arbeit selber stammt aus dem Jahr 1638. Das heißt, weit über 100 Jahre nach der Auffindung des Laokoon. Der Laokoon wurde gefunden, also diese Skulpturengruppe, und war sofort eine Riesenberühmtheit. Also es pilgerten aus Nordeuropa Künstler und Gelehrte dahin, um das zu sehen. Und jetzt sind wir im Jahr 1638, also 120 Jahre später. Und jetzt wird es eben tatsächlich europaweit publiziert. Und jetzt kommen die Tricks, dass der das so ein bisschen verschiebt. Aber nee, sorry, ich werde nochmal versuchen, durch Drehen meines Kopfes hinzukommen, weil ich sehe es nicht.
Wann warst du zuletzt beim Augenarzt?
Ich sollte vielleicht mal wieder. Ich habe mir meine Brille erst wieder neu machen lassen, deswegen gehe ich nicht zum Augenarzt, weil dann wird vielleicht meine Brille obsolet.
Bei mir war das so, ich ging rein, ich war so vor 5 oder 6 Jahren zuletzt beim Augenarzt und habe mir damals eine Lesebrille bekommen. Mit 1,5 Dioptrien und der Augenarzt sah mich, wie ich wie ich an meinem Handy saß und sagte, ihre Brille tut's nicht mehr, oder? Tatsächlich waren es jetzt schon 2,5 Dioptrien. Also innerhalb von, es geht rasant nach oben. Also wie heißt es jetzt im, ich bin also, was bin ich? Ich bin Weitsicht, alles gut, kurzsichtig. Und bei dir scheint es auch sowohl kurz als auch weitsichtig, dass du das, du musst es mal bitte nochmal besprechen mit deinen Leuten.
Ja.
Oder ob das wirklich, weil siehst du nicht, wie sich da dieses kleine schwarze Loch, das ist doch sozusagen ein Mund und darüber ist die Nase. Dass du das nicht siehst, das ist ja, hast du das gleiche Bild überhaupt?
Wir haben den Laokoon, den hast du jetzt erkannt. Das Gesicht. Also ich versuche Augen zu finden.
Aber das ist ja übrigens verrückt. Passiert, das ist doch lustig, dass zwei Leute vor demselben Bild stehen.
Und nicht dasselbe sehen.
Und nicht dasselbe sehen.
Das ist davon
aber was,
der Rohrschachttest, oder? Das,
nein, aber das ist ja tatsächlich so, dass, wie gesagt, es gibt ja so Bilder, wo es dann heißt, was sehen Sie auf dem Bild? Und dann sagt der eine, ich sehe einen Elefant, und der andere sagt, ich sehe einen Mähdrescher.
Weil halt und, doch.
Ja. Ja. Warum? Die Erklärung weiß ich nicht.
Weil weißt Sehen subjektiv ist. Sehen wird ja vom Hirn gesteuert. Das ist ja auch schon, wir lernen ja auch das Sehen oder wir lernen das Beschreiben, dass wir sehen. Kleine Kinder lernen ja zuallererst mal das alles einordnen von den Eltern, die zeigen auf etwas und sagt Mama Baum und Papa sagt mehr und dann ist das gespeichert und das wird ja befüllt. Aber es gibt ja auch Sehkonventionen. Wir einigen uns ja, dass Blau blau ist, weil wir alle immer auf das Blau, das erste Mal im Leben auf Blau gezeigt, verstanden Blau. Und dann aber tatsächlich diese psychologischen Tests, die leben, glaube ich, tatsächlich davon, dass Leute, also da wird immer gesagt, die meisten Leute sehen darin das und das. Das legt ja nahe, dass ein paar wenige Leute das und das nicht sehen. Genau, das ist natürlich jetzt hier. Du hattest, ist ja auch ganz lustig, du hattest wahrscheinlich was anderes im Kopf, als du sagtest, Vater und Sohn oder Väter und Söhne. Ich dachte eigentlich ganz schön, weil das ist so ein bisschen, das ist prototypisch bei Vater und Sohn, denkt man an etwas, was man miteinander tut, oder? Das ist so ein bisschen, es gab ja auch mal diese Bildergeschichten aus den 30er Jahren, Vater und Sohn, die sind ja recht berühmt geworden.
Stimmt.
Das ist diese.
Mit diesem dicken Vater mit dem, ne?
Genau, mit dem Schnauzer. Das ist ein guter Freund von Erich Kästner gewesen, der im Dritten Reich noch umgekommen ist und furchtbar drangsaliert wurde. Egal, also die tun jedenfalls Dinge miteinander. Die hier machen sich ja ans Sterben miteinander. Das ist das Letzte, worüber man nachdenkt, wenn man Vater und Sohn als Bild hinaufwirft.
Ne? Nein, aber es ist natürlich auch immer dieses, dass man als Vater natürlich seine Söhne immer beschützen will, ne? Und irgendwie alles für sie tun möchte, damit ihnen Unheil erspart bleibt und so. Und insofern ist das natürlich wieder.
Also hier
übrigens, was uninteressant. Übrigens, jetzt interessant. Pass auf, jetzt kommt's. Jetzt habe ich das Bild ein bisschen anders gedreht, ne?
Ja.
Und diese Figur, ich will nicht sagen, aber ich sehe die Figur nicht mehr. Das ist ja verrückt gerade.
Muss ich mich von der anderen Seite, oder?
Ich sehe die Figur, jetzt plötzlich sehe ich die Figur, jetzt sieht die Figur ganz anders aus. Nein, ich sehe auch keine Wurzel, ich sehe, aber jetzt sieht sie ganz anders aus. Jetzt sieht sie, also, verrückt.
Und das in dem flachen, zweidimensionalen Papier.
Aber du siehst doch dieses, du siehst doch das in diesem schraffierten, ich komme immer wieder darauf.
Ich vermute, ich blicke auf dieselben Sachen wie du. Genau, ich sehe.
Du siehst, es ist da dunkler, es wird dunkler. Es wird auf einmal, es ist nicht nach oben schraffiert, sondern es ist schräg schraffiert. Ich meine, kann ich dir das zeigen? Ich kann dir das doch zeigen hier. Da.
Ja, das deute ich als Wurzel. Das setzt sich jetzt.
Das ist für dich die Wurzel.
Ja, und für dich ist das eine Figur.
Für mich ist es ein Geist.
Und jetzt sehe ich es, aber pass auf, das ist sehr süß. Das ist jemand, der so seine beiden Beine von sich streckt.
Ja.
Rechten Arm nach oben, aber
ja.
Es ist wie so ein, von hier sieht es aus wie so ein Mäusekönig.
Ja, aber siehst du es jetzt auch?
Ja, ich sehe es jetzt auch. Okay, wir haben es.
Ja, aber ist das sozusagen die Seele, die schon davonfliegt, weil es ist ja ein Zitat mit dem Finger, der nach oben geht, ne? Oder es ist das Warnende.
Ja, aber
oder
wenn
ist
du
es,
näher
oder was auch, oder es ist die, hast du gesagt, die Athene, die sagt, siehste.
Ja, die Athene sehen, glaube ich, wirklich anders aus. Das ist wirklich so was unbewusst Figuratives. Ich glaube nicht mal, dass der Stecher selber das gesehen hätte, würde ich mal sagen. Der hat da was konstruiert und wir sehen da jetzt etwas. Ganz interessant ist, ich muss gerade überlegen, der Laokoon wurde gefunden ohne Arm und der Arm wurde dann ergänzt von einem Zeitgenossen der Finder, 1506. Und was wir sehen, ist da möglicherweise gar nicht, das habe ich jetzt aber vergessen, wie das genau geht, ist möglicherweise gar nicht die Endlösung. Beziehungsweise Generationen von Archäologen haben dann geraten, wie denn das sei. Aber Mist, jetzt erzähle ich etwas und weiß es gar nicht so genau.
Aber ich freue mich, dass du das, meinst du wirklich, dass er das nicht bewusst gemacht hat, dass es dann, und dass es ihn dann später, gut, es kann manchmal sein, wenn man irgendetwas macht, ich habe doch mal diese Krimi-Reihe geschrieben mit dem Helden Lukas Hammerstein.
Ja. Yeah.
Und mir ist während des Schreibens des ersten Buches nicht aufgefallen, dass natürlich Lukas Hammerstein und Lars Haider, dass natürlich jeder denkt, das ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht ist das hier auch, aber das kann man sich fast nicht. Andererseits denkt man sich natürlich bei allem, ich finde bei Bildern ja immer, oh, da irgendwas muss er sich ja dabei gedacht haben. Irgendwas, warum macht er das so und nicht anders? Weil er hätte ja den Hintergrund auch einfach so weiß lassen können, wie es auf der rechten Seite ist, ne?
Vor allem, weil er das natürlich schon in den päpstlichen Sammlungen damals gesehen hat und das stand natürlich nicht vor einer Natur. Was er gemacht hat, ist, er hat die Skulptur quasi wieder rücknaturalisiert. Das heißt, wir sind jetzt wieder, also der sitzt immer noch auf seiner Plinthe, auf seinem Sockel, aber er hat Landschaft drumherum, als würde jetzt der Laokoon wirklich im Trojanischen Krieg noch einmal ringen um sein Leben. Also er hat es durch diese Wand dahinter, diese Erdwand, hat er es wieder realistisch gemacht, sozusagen. Ist nicht schlecht. Und aber, die beiden Söhne übrigens, sind ja kleine Erwachsene, ist auch sehr süß. Das sind nicht wirkliche Kinder, die sind von der Größe her klein, aber sind eigentlich sehr klein geratene Jünglinge, die körperlich schon ja vollkommen, da ist alles dran, was der Männerkörper so braucht.
Ja, also auf jeden Fall ist es nicht, also würde sagen, von der Größe her sind sie vielleicht 10 oder 11 Jahre alt, aber vom Körper her sind sie eher Mitte 20, ne? Oder vielleicht sind sie sogar auch schon Mitte 20.
Ja.
Auf jeden Fall interessant, was dir einfällt, wenn ich dir Vater und Sohn zu, und dann kommst du mit irgendwelchen Geschlängel und irgendwie, ja. Was habe ich mir noch gewünscht? Worauf muss ich mich nächste Woche einstellen?
Ja, du hattest loslassen, Langeweile, dazu ist mir aber alles nichts eingefallen. bei Vater und Sohn ist mir eingefallen, dann sind wir doch gemeinschaftliche Aktivitäten und da ist mir Schatzsuche eingefallen. Da bin ich auf ein Bild gestoßen, wenn du Lust hast.
Aber wieso ist dir denn Schatzsuche eingefallen? Weil du für deine Kinder...
Was macht man mit seinen Söhnen? Habe ich ganz viel gemacht mit meinen Söhnen. Bei ihren Geburtstagen. Also,
Wo man dann vor dem Geburtstag schnell losläuft und eine Spur auslegt und dann in irgendeinem Sandkasten.
Mal schnell, das muss sehr elaboriert gemacht werden. Der letzte Geburtstag ging so ein bisschen in die Hose, weil mein Jüngerer war dann schon irgendwie, das war der 10. Geburtstag und ich wurde etwas müde belächelt. Ich hatte das schon da in Schinkels Park, habe ich das gemacht und mein älterer Sohn ist mir zur Hand gegangen. Aber ich habe nicht mit der Findigkeit von 9- und 10-Jährigen gerechnet. Die waren verdammt schnell und verdammt gut. Und ich hatte noch eine Gruselecke eingebaut, nämlich ich habe mich dann versteckt und wir haben dann, da ist so ein Echo im Schinkelspark, das ist ja wie so ein Amphitheater. Und dann haben wir mörderische Schreie von uns gegeben. Alle Spaziergänger müssen gedacht haben, hier wird gerade irgendwas ganz Schreckliches gedreht. Und die Jungs... Und ich hatte gedacht, man kann uns da nicht finden, aber leider brach sich die Akustik nicht, wie ich dachte. Also wir wurden zu schnell gefunden in meinen Augen. Und dann dachte ich mir, das machst du mit kleineren Kindern besser.
Gibt's bei euch in Blankenese auch Abschiedstüten dann immer? Das ist ja immer, dass jedes Kind, das zum Geburtstag kommt, kriegt eigentlich im Wert des Geschenks, was es brachte, noch so eine Abschiedstüte mit? Oder ist es in Blankenese über dem Wert des Geschenks?
Also jeder Blankeneser würde jetzt sagen, wir sind ja nicht die typischen Blankeneser, das sage ich jetzt einfach mal so. Den Begriff, den kenne ich schon aus Wiesbaden, da hat eine kleine Freundin eines meiner Söhne gesagt, Naschi-Tüte. Die Naschi-Tüte bereiten aber natürlich die Gastgeber vor. Und ja, das ist, also jede Party Deutschlands, würde ich sagen, hat eine Naschi-Tüte, denn das kann man auch ohne Blankeneser Gehälter bereithalten. Da ist halt Süßkram und irgendwas Lustiges drin. Also, ja, die
gibt's. Aber trotzdem interessant, das war früher bei uns nicht so, wenn man zum Geburtstag ging, bekam das Geburtstagskind ein Geschenk. Man selber bekam die Feier und man bekam einen leckeren Kuchen und was zu essen und man ist klettern gegangen oder ich weiß nicht was oder auf Schatzsuche. Aber dass man zum Abschied auch noch ein Geschenk bekam.
Gab es das bei deinen Söhnen nicht mehr?
Natürlich! Ja, aber eben. Die Zeit ist
hart geworden für
Gastgeber. Aber erst da kannte ich es, wo du dachtest, so, du hast ja schon diese ganzen 10 Leute da, 4 Stunden da, während die anderen Eltern jubelnd nach Hause gingen und sagten, heute habe ich mal Ruhe.
Genau.
Heute habe ich mal einen Samstag für mich.
Das ist erfunden worden, glaube ich, um diese kleinen Bestien noch wohl zu stimmen, dass sie am Ende nach Hause kommen und sagen, war ganz großartig, weil am Schluss gab es nochmal den Zuckerschock.
Ja, aber es geht ja dann so weit, dass die kommen und dann sagen, wann gibt's denn die Abschiedstüte? Oder habt ihr auch eine Abschiedstüte, wo du denkst, okay, wenn du keine hast, dann siehst du wirklich ganz, ganz alt aus. Aber was ist das alles gegen einen Vater, der seine Söhne vor Schlangen beschützen muss. Aber das müssen wir auch. Wir müssen die auch vor falschen Schlangen. Und da kann sich jetzt jeder seinen Teil dazu denken, der Vater oder auch Mutter ist. Ich bin gespannt, ich gehe nächste Woche mit dir auf Schatzsuche.
Wir machen Schatzsuche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.